Der Oberkellner führte sie ohne zu zögern zu ihrem Tisch. »Kannst du dir das wirklich leisten? Mit einem Beamtengehalt, Herr Lippwig?« fragte Fräulein Liebherz, als sie Platz nahmen. »Oder verlassen wir das Restaurant durch die Küche?«
»Ich glaube, ich verfüge über adäquate finanzielle Mittel«, sagte Feucht.
Das war wahrscheinlich nicht der Fall, musste er sich eingestehen. In einem Restaurant, das selbst für den Senf einen Kellner hat, sind die Preise so hoch, dass man schwindelig werden kann. Sie bestellten eine Vorspeise, die vermutlich mehr kostete, als eine durchschnittliche Person in einer guten Woche für Lebensmittel ausgab.
»Haben sich die Jungs eingewöhnt?«, fragte Fräulein Liebherz.
»Die Jungs«, dachte Feucht.
»Oh ja, ein Kamerad findet richtig Gefallen an der Sache. Er ist der geborene Postbote«, sagte Feucht.
Fräulein Liebherz erstarrte und blickte über seine Schulter. Er sah, wie ihre rechte Hand das Besteck betastete und ein Messer nahm.
»Der Mistkerl ist gerade hereingekommen«, zischte sie. »Reacher gilt. Ich töte ihn und bin zum Dessert wieder bei dir.« »Das kannst du nicht«, zischte Feucht. »Ach, warum nicht?« »Du hast das falsche Messer. Dies ist für Fisch. Es wird dich in Schwierigkeiten bringen.«
Sie starrte ihn an, aber ihre Hand entspannte sich und so etwas wie ein Lächeln erschien auf ihren Lippen.
»Es gibt kein Messer, um reiche, mörderische Mistkerle zu erstechen?«, fragte sie. »Sie bringen es zum Tisch, wenn man eins bestellt«, sagte Feucht. »Hör mal, krieg dich wieder in den Griff und sei bereit wegzulaufen.« »Warum?« »Weil ich seine Unterschrift auf dem Briefpapier des großen Stranks gefälscht habe, um uns diesen Tisch zu beschaffen, deshalb.«
Feucht drehte sich um. Reacher Gilt war ein Mann wie ein Bär, in einem Gehrock, der zwei normalen Männern genug Platz geboten hätte, und einer Weste mit goldenen Tressen. Eine Gruppe gut gekleideter Personen begleitete Gilt, und als sie durch den Raum ging, begann sich im Restaurant alles um den großen Mann zu drehen, denn Gold ist sehr dicht und hat eine eigene Gravitation. Der Oberkellner verdiente sich sein Trinkgeld, indem er dem großen Mann mitteilte, dass er sich auf angemessene Weise um seine Freunde gekümmert hatte. Fräulein Liebherz murmelte,
»Bei den Göttern, er kommt!«
und Feucht stand auf.
»Herr Reacher Gilt?«
»In der Tat«, sagte Gilt und lächelte ohne eine Spur von Humor. »Offenbar habe ich das Restaurant gebeten, einen Tisch für dich zu reservieren, Herr Lippwig.«
»Hast du das, Herr Gilt?« fragte Feucht und wusste, dass seine Stimme dabei überzeugend unschuldig klang.
»Wir kamen in der Hoffnung, hierher vielleicht einen freien Tisch zu finden, und es gab tatsächlich einen.«
»Dann hat man zumindest einen von uns zum Narren gehalten, Herr Lippwig«, sagte Gilt. »Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, Herr Lippwig. Ich hoffe, dass deine Glückssträhne anhält.«
Feucht nahm die dargebotene Hand und spürte den festen Händedruck eines ehrenwerten Mannes.
»Wie ich hörte, warst du so freundlich, heute einige unserer Nachrichten zu befördern«, brummte Gilt.
»Es war mir ein Vergnügen. Falls du jemals Hilfe benötigst, brauchst du nur zu fragen.«
»Hm«, sagte Gilt. »Heute Abend bist du eingeladen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Wählt ganz nach Belieben aus. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss mich um meine anderen Gäste kümmern.«
Er verbeugte sich vor der brodelnden Fräulein Liebherz und zog sich zurück. »Das Management dankt euch dafür, dass ihr keine Gäste getötet habt«, sagte Feucht leise und setzte sich. »Jetzt sollten wir...« Er unterbrach sich und riss die Augen auf. Fräulein Liebherz hatte gewartet, um ihn anzuzischen, zögerte aber, als sie sein Gesicht sah.
»Bist du krank?«, fragte sie.
»Sie brennen«, brachte Feucht hervor und seine Augen wurden noch größer.
»Meine Güte, du bist ganz bleich!« »Die geschriebenen Worte, sie schreien, ich rieche Brandgeruch!«
»Dort drüben ist jemand Krepp«,
sagte Fräulein Liebherz. Dann schnupperte sie.
»Aber es riecht nach Papier.«
Leute sahen auf, als Feuchts Stuhl umstürzte.
»Das Postamt brennt, ich weiß es«,
rief er, drehte sich um und lief los. Fräulein Liebherz schloss im Flur zu ihm auf, wo ihn einer von Gilts Leibwächtern festhielt. Sie klopfte dem Mann auf die Schulter und als er sich umdrehte und sie fortstoßen wollte, stampfte sie mit dem Fuß auf. Während er schrie, zog sie den verwirrten Feucht mit sich.
»Wasser! Wir brauchen Wasser!«, stöhnte er. »Die Briefe brennen! Sie brennen alle!«
Die Briefe brannten. Ein Teil der Decke stürzte ein und weitere Briefe regneten in die Flammen. Das Feuer wuchs bereits den oberen Stockwerken entgegen. Als Stanley Herrn Grütze über den Boden zog, krachte ein weiterer großer Verputzbrocken auf den Boden. Und die alte Post, die ihm folgte, brannte bereits. Rauch, dick wie Suppe, rollte über die ferne Decke. Um 2 Uhr morgens begann es zu regnen. Vom Dach und von den Wänden war noch etwas übrig, was bedeutete, dass noch etwas von dem Gebäude stand. V.
Feucht und Fräulein Liebherz saßen auf warmem Schutt außerhalb des Umkleideraums, der mehr oder weniger der einzige Raum war, der noch so genannt werden konnte. Die Golems hatten die letzten Reste des Feuers ausgetreten und Dinge abgestützt. Dann waren sie ohne ein weiteres Wort fortgegangen, um bis zum Abend kein Hammer mehr zu sein.
»Gilt steckt hinter diesem Brand«, sagte Feucht. »Im Restaurant war er schockiert, mich zu sehen. Er dachte, ich wäre hier.«
»Das wirst du nie beweisen können.«
»Wahrscheinlich nicht«, dachte Feucht in der bitteren, von Rauch durchzogenen Höhle seines Kopfes. Die Wache war mit einer Geschwindigkeit erschienen, die ihn bei urbanen Polizisten erstaunte. Sie hatte einen Werwolf dabei. Die meisten Leute hätten ihn für einen hübschen Hund gehalten, aber wenn man in Überwald bei einem hundezüchtenden Großvater aufgewachsen war, lernte man gewisse Dinge zu erkennen. Dieser hatte ein Halsband und schnüffelte herum, während die Asche noch rauchte. Und an einer Stelle schnüffelte er besonders lange. Die Wächter hatten gegraben und anschließend unangenehme Fragen gestellt. Feucht war recht gut damit fertig geworden, wenn man die Umstände berücksichtigte. Es kam darauf an, nie die Wahrheit zu sagen. Polizisten glaubten ohnehin nicht, was man ihnen erzählte. Es hatte also keinen Sinn, ihnen zusätzliche Arbeit zu verschaffen.
»Ein Skelett mit Flügeln?« hatte Feucht so gefragt, dass es nach echter Überraschung klang.
»Ja, etwa so groß wie ein Mann, aber sehr beschädigt. Man könnte auch sagen, verstümmelt. Weißt du irgendetwas darüber?«
Dieser Wächter war ein Hauptmann. Etwas an ihm deutete darauf hin, dass er die Antworten bereits kannte und die Fragen nur stellte, damit alles eine Ordnung hatte.
»Vielleicht war es eine besonders große Taube«, hatte Feucht gesagt. »Von Tauben wimmelt's in diesem Gebäude.«
»Das bezweifle ich«, erwiderte der Hauptmann geduldig. »Wir glauben, dass es ein Bungee gewesen sein muss.«
»Stanley erwähnte ein fliegendes Geschöpf«, sagte Feucht. »Aber ich dachte, es wäre nur eine...«
»Besonders große Taube gewesen, verstehe. Und du hast keine Ahnung, wie das Feuer ausbrach?«
»Wahrscheinlich haben sich die Briefhaufen spontan selbst entzündet«, sagte Feucht.
»Niemand hat sich seltsam verhalten?«
»Das ist dem Postamt schwer zu sagen, glaub mir.«
»Keine Drohung von Leuten, die du vielleicht verärgert hast?«
»Nein.«
Der Hauptmann hatte geseufzt und sein Notizbuch eingesteckt. Als es jetzt zu regnen begann und die noch heißen Steine zischten, sah sich Feucht um. Es würde ein Vermögen kosten, das Postamt wieder aufzubauen. Und? Er wusste, wo es viel Geld gab. Bisher hatte er kaum Verwendung dafür gehabt. Es diente ihm eigentlich nur als Maß seines Erfolgs. Aber dann würde dies alles enden, denn es hatte Albert Spengler und den anderen gehört, nicht einem unschuldigen Postminister. Die Götter konnten helfen. Es war so einfach.
»Was wir brauchen«, sagte er, »ist...«
»Ist was?« fragte Fräulein Liebherz.
»Musik«, verkündete Feucht. Er stand auf und wölbte die Hände vor dem Mund.
»Hey, Leute! Sind irgendwelche Banjo-Spieler unter euch, vielleicht auch Fiedler? Jeder von euch, der Walzerklänge zu bieten hat, bekommt von mir eine 1-Dollar-Briefmarke mit hohem Sammlerwert. Ihr wisst schon, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hä?«
»Bist du vollkommen verrückt geworden?« fragte Fräulein Liebherz. »Das kann doch nicht dein...«
Sie unterbrach sich, als ein zerlumpter Mann Feucht auf die Schulter klopfte.
»Ich spiele Banjo«, sagte er, »und mein Freund Humphrey hier bläst ordentlich in die Mundharmonika.«
»Liebstes Fräulein Liebherz«, sagte Feucht und lächelte wie ein Irrer, »hast du noch einen anderen Namen, irgendeine entzückende Verkleinerungsform, mit der ich dich ansprechen könnte?«
»Bist du betrunken?« fragte Fräulein Liebherz.
»Leider nicht«, sagte Feucht, »aber ich wäre es gern. Nun?« »Fräulein Liebherz, mein Bruder nannte mich,
»Ja?«
»Killer«,
sagte Fräulein Liebherz, »aber wag es nicht, mich so zu nennen.«
»Wie wäre es mit Spike?«
»Spike? Nun, mit Spike könnte ich leben«,
sagte Fräulein Liebherz, »und du ebenfalls. Aber dies ist nicht der geeignete Zeitpunkt, um zu tanzen.«
»Ganz im Gegenteil, Spike«, sagte Feucht und strahlte im Feuerschein, »dies ist genau der richtige Zeitpunkt. Wir tanzen und dann sorgen wir dafür, dass hier aufgeräumt wird, damit wir morgen früh öffnen können und die Post wieder zugestellt werden kann.«
»Woher willst du das Geld für den Wiederaufbau nehmen?«
»Die Götter werden uns helfen«, sagte Feucht. »Verlass dich drauf.«
Sie musterte ihn.
»Ist das dein Ernst?«
»Ja«, sagte Feucht.
»Du willst um Geld beten?«
»Nicht ganz, Spike. Die Götter bekommen jeden Tag Tausende von Gebeten. Ich habe andere Pläne. Wir bringen das Postamt zurück, Fräulein Liebherz. Und bis zum Ende der Woche treibe ich Reacher Guild in den Ruin.«
Aus irgendeinem Grund war er überglücklich. Er wusste nicht, was er als nächstes tun würde, aber eins war ihm klar: Es würde Spaß machen. Er war wieder im Spiel. Doch zunächst, im Licht des brennenden Gestern, tanzte er mit Fräulein Liebherz, während zerlumpte Gestalten musizierten. Anschließend kehrte sie heim und ging ins Bett, verwirrt und mit einem seltsamen Lächeln. Und er betrat sein Büro, dem eine ganze Wand fehlte, und wurde religiös.